Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit der Radioakademie.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Pater Max Capabianca. Heute mit dem ersten Teil der neuen Radioakademie, die christlichen Wurzeln Europas, sind Sie noch zu retten, von und mit Pater Eberhard von Gemmingen. Zuvor die wichtigsten Nachrichten. Papst Benedikt XVI. Hat am Dienstagmittag König Abdullah von Saudi-Arabien in Audienz empfangen. Es war der erste Besuch des saudischen Monarchen und Hüters der heiligen Stätten des Islam beim Papst. Hauptthema des Gesprächs war der interreligiöse und interkulturelle Dialog für ein friedliches Zusammenleben zwischen den Völkern. Das teilte der vatikanische Pressesaal im Anschluss mit. In dem wahhabitischen Königtum ist die öffentliche Ausübung nicht-islamischer Religionen verboten. Der Heilige Stuhl fordert eine Resolution des UNO-Menschenrechtsrates zum Thema Religionsfreiheit. Das sagte der Vatikanvertreter bei den Vereinten Nationen, Erzbischof Celestino Migliore, am Dienstag in New York bei einer Sitzung des dritten Ausschusses der UNO-Generalversammlung. Eine solche Resolution könne einen Beitrag darstellen zur Konsolidierung des Friedens. Außerdem würde eine Resolution die Glaubwürdigkeit des UNO-Gremiums in Genf stärken. Naturwissenschaft und Theologie müssen noch stärker zusammenarbeiten. Das fordert der Präsident des päpstlichen Kulturrats Gianfranco Ravasi. Stereotypen und Vorurteile müssten der Vergangenheit angehören, so Ravasi. Sein Kulturrat veranstaltet vom 15. bis 17. November in Rom einen internationalen Kongress zum Thema Ontogenese und das menschliche Leben. Im römischen Stadtteil Fiumicino entsteht eine neue Kirche. Die Gemeinde, die vielen Touristen als Ort des römischen Flughafens ein Begriff ist, hat ein Gebiet am Park Leonardo eingegrenzt, auf dem das Gebäude errichtet werden kann. Der Bau war notwendig geworden, weil immer mehr Familien in das Stadtviertel ziehen. Soweit die Nachrichten. Und nun zum ersten Teil der Radioakademie, die christlichen Wurzeln Europas. Sind sie noch zu retten? Von und mit Pater Eberhard von Gemmingen.
Herzlich willkommen. In den letzten Jahren wird dann und wann von den christlichen Wurzeln Europas gesprochen. Oft bleibt es dabei ein wenig vage, was denn eigentlich damit gemeint ist. Dem wollen wir uns hier stellen. Der Hintergrund, auf dem dies geschieht, ist das Zusammenwachsen der Länder Europas. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich nämlich unglaublich viel Gutes entwickelt. Galten bis zur Nazi-Diktatur zum Beispiel Deutschland und Frankreich als die Erbfeinde in Europa, so ist heute ein Krieg zwischen den beiden größten Nationen Europas nahezu unmöglich. Es gab nicht nur sehr große Anstrengungen zur Versöhnung, sondern auch eine solche wirtschaftliche, politische und kulturelle Verflechtung, dass Krieg zwischen den beiden Völkern ziemlich undenkbar ist. Nach dem Fall der Mauern zwischen Ost und West verlagerte sich der Prozess nach dem Osten. Es ist nun auch bekannt, dass viele Europäer das technische Zentrum Europas, nämlich Brüssel, eher hassen als lieben. Ferner ist bekannt, dass die Türkei und andere Länder rund ums Mittelmeer nach Europa drängen. Daher stellt sich die Frage, was ist das eigentlich Europa? Ist das nur ein Wirtschaftsraum, ein Sicherheitsbündnis oder eine Kultureinheit? Meine Antwort, Europa ist eine kulturelle Einheit. Die europäische Kultur unterscheidet sich wesentlich von den Kulturen Asiens, Afrikas und Amerikas. Europa ist nämlich die Wiege der Menschenwürde und der Menschenrechte, der Freiheitsrechte, der Rechtsgleichheit aller Menschen. Aber was sind nun eigentlich die Wurzeln, aus denen dieses Europa gewachsen ist und seine Identität erhalten hat? Ich sprach darüber mit einigen Politikern und Vordenkern. Wir beginnen heute mit meinem Interview mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Dr. Erwin Teufel. Hören Sie meine Plauderei mit ihm.
Herr Dr. Teufel, Politiker sprechen auch manchmal davon, dass Europa seine christlichen Wurzeln wiederentdecken oder nicht verlieren darf oder sogar wiederentdecken sollte, damit Europa das sein kann, nicht nur für sich selber, sondern für die ganze Welt, was es eigentlich ist, nämlich die Heimat der Menschenrechte, der Menschenwürde, der Gleichheit zwischen Mann und Frau etc. Könnten Sie sagen, was für Sie als christlicher Politiker die christlichen Wurzeln Europas sind, hauptsächlich?
Also zunächst glaube ich, dass die Politiker, die das fordern, in der Minderheit sind. Ich stehe da unter der Erfahrung des Konvents für eine neue europäische Verfassung. Es ist ja dort nicht nur nicht gelungen, Gott zu verankern in der Verfassung, sondern was ich für noch gravierender halte, den Bezug auf die christlichen Wurzeln Europas festzuhalten. Und dafür braucht man kein Christ zu sein, sondern nur ein bisschen von europäischer Geschichte zu verstehen. Ich halte für außerordentlich wichtig, dass wir uns auf die Wurzeln Europas besinnen, denn ich glaube, dass wir mit der Europäischen Union, mit diesem Gedanken, nicht nur die Köpfe der Menschen erreichen müssen, sondern auch die Herzen. Die Köpfe erreichen wir, wenn wir darüber sprechen, wie die europäische Geschichte bis 1945 verlaufen ist und wie sie nach 1945 verlaufen ist, dass wir jetzt zum ersten Mal aus der Geschichte gelernt haben und die längste Periode des Friedens in der Geschichte haben. Es wächst die dritte Generation heran, die nicht in einen Krieg ziehen musste. Aber die Herzen erreichen wir ganz gewiss nicht mit den europäischen Verträgen, die von Diplomaten für Diplomaten geschrieben worden sind. Wir erreichen sie nicht durch die tägliche Praxis in Brüssel, die eher abschreckend ist für die europäischen Bürger und die ja auch zu einem radikalen Rückgang der Akzeptanz der Europäischen Union geführt haben, sondern wir erreichen sie, glaube ich, nur, wenn wir in Erinnerung bringen, was Europa ausmacht. Niemand hat es für mich auf eine kürzere und schönere Formel gebracht als der erste deutsche Bundespräsident Theodor Heuss. Er sagte, Europa ist auf drei Hügeln erbaut. Erstens auf der Akropolis von Athen, zweitens auf dem Kapitol in Rom und drittens auf Golgotha. Und darüber spreche ich mit den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land, dass es griechischer Geist ist, griechische Kultur, griechische Kunst, griechische Demokratie, das Schulwesen, das planmäßige Unterrichten und Bilden von Kindern ist in Griechenland erfunden worden. Hochschulen, Akademien sind in Griechenland erfunden worden. Das schriftliche Gesetz, die Gleichheit vor dem Gesetz, ist in Griechenland erfunden worden. Und griechischer Geist hat ja auch sich mit dem Christentum vermählt und zu einem Paradigmenwechsel in der Geschichte des Christentums geführt. Das zweite ist das Kapitol. Es ist das römische Recht, das bis zum heutigen Tag die Rechtsordnung der meisten europäischen Länder prägt. Unglaublich, wenn ich an das deutsche bürgerliche Gesetzbuch denke, das, was dort im Schuldrecht, im Sachenrecht, im Erbrecht drinsteht, die Institutionen des Rechts, sie alle stammen aus dem römischen Recht. In Rom ist der Staat entstanden, in Rom ist entstanden das friedliche Zusammenleben von Völkern unterschiedlicher Herkunft. Und dann ist es natürlich Jerusalem, der Ein-Gott-Glaube der Juden und der Christen, die Europa geprägt haben, über Jahrhunderte im Guten. Wenn man die europäische Kultur anschaut, und Europa ist ja nicht ein Volk, aber Europa ist eine Kultur, ein Kulturraum, dann ist diese Kultur vom Christentum geprägt. Auch mit negativen Dingen, wenn ich an die Inquisition denke, an Hexenverbrennungen denke, an die Kreuzzüge denke, dann gibt es da auch sehr Unangenehmes in der europäischen Geschichte, das vom Christentum ausgegangen ist. Aber insgesamt besteht Europa aus der christlichen Kultur, und zwar im Westen und in Osteuropa. Auch das darf man, Byzanz darf man nicht übersehen, wenn man darüber spricht. Meine Erfahrung ist, dass die Menschen ganz außerordentlich zuhören, wenn man dieses Europa darstellt in seiner geschichtlichen Entwicklung und in seiner kulturellen Größe und Kraft.
Welche Rolle spielt die Aufklärung zum Entstehen Europas? Denn leider hat ja die Kirche ihre Macht missbraucht. Bischöfe wurden Landesherren und haben dann auch weltliche Macht ausgeübt. Man hat nicht zwischen Kaiser und Gott unterschieden, sondern hat es in einen Topf geschmissen. Und dann kam die Aufklärung und hat gesagt, das muss getrennt werden. Kann man Europa verstehen ohne diese Aufklärung?
Nein, Sie haben völlig recht. Man muss nach Athen und Rom und Jerusalem natürlich über den Humanismus sprechen in Europa, über die Renaissance. Man muss über die Aufklärung sprechen. Man muss über die rechtsstaatliche Entwicklung sprechen. Ich halte das für eine der größten Errungenschaften Europas, wenn der Rechtsstaat gleichwohl zuerst in der amerikanischen Verfassung steht. Aber Amerika ist geistig Fleisch vom Fleisch Europas. Und natürlich muss man dann mit Magna Carta Libertatum beginnen und die ganze freiheitliche Verfassungsgeschichte sich anschauen, die ohne das Christentum nicht denkbar wäre, auch wenn bis ins 19. Jahrhundert hinein der Bischof von Rom rechtsstaatliche Prinzipien verurteilt und nicht gefordert hat. Im Grunde hat sich erst das Zweite Vatikanische Konzil mit der Demokratie versöhnt. Und dennoch ist wahr und ist offenkundig, wenn man sich damit beschäftigt, ohne das Christentum wäre das alles nicht denkbar.
Ich denke, man kann Europa immer am besten verstehen, wenn man die europäische Kultur, die Sie gerade geschildert haben, auch vergleicht, meinetwegen mit der chinesischen, japanischen, indischen oder arabischen Kultur. Könnten Sie sagen, damit man versteht, was die europäische Kultur ist, wo wichtige Unterschiede sind zwischen Europa und den genannten Hochkulturen? Das sind ja hohe Kulturen, aber da gibt es doch gewichtige Unterschiede.
Also ich glaube, dass das sehr wichtig ist, was, wenn man so, wie ich es getan habe, die europäische Kultur herausstellt, dann ist es ja keine Abwertung der ägyptischen Kultur, der chinesischen Kultur, der Inka-Kultur. Das alles und viele andere waren und sind Hochkulturen. Aber es sind andere Hochkulturen. Sie sind nicht identisch mit der europäischen Kultur. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns auf die Geschichte und die Merkmale der europäischen Kultur besinnen, wenn wir beispielsweise die Frage uns stellen, wie weit soll sich Europa noch vergrößern? Wir können Europa weniger geografisch definieren, aber wir können Europa geschichtlich und kulturell definieren. Und ich glaube, wir können dieses Europa nicht unbegrenzt erweitern, wenn wir es nicht zu einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft zurückentwickeln wollen, sondern wenn wir wollen, dass Europa eine einigermaßen homogene Einheit, Einheit in Vielfalt, auch das ist europäische Kultur, schaffen und entwickeln wollen. Es würde jetzt jeden Rahmen sprengen, Merkmale der ägyptischen, der chinesischen Kultur zu nennen und sie gegenüberzustellen. Mir geht es auch gar nicht um eine Bewertung und zu sagen, hier ist die europäische Kultur einer anderen überlegen, sondern ich glaube, die sind durchaus gleichwertig, die Hochkulturen, aber sie sind anders. Und Europa ist nicht Ägypten, obwohl manches in den Hellenismus auch von Ägypten eingeflossen ist. Europa ist auf jeden Fall nicht Inka-Kultur und Europa ist auf jeden Fall nicht chinesische Kultur oder indische Kultur.
Herr Dr. Teufel, könnte es sein, dass die Krise Europas, wenn ich es mal so nennen darf, daherkommt, dass Europa im Zusammenhang mit der sogenannten Säkularisierung und der Trennung von Kirche und Staat die Antenne für Gott verloren hat? Sprich, das, was Pater Alfred Delp vor 60 Jahren geschrieben hat, uns ist die Antenne für Gott verloren gegangen. Andererseits aber gehört nach seiner Auffassung und nach christlicher Auffassung Gott in die Definition des Menschen. Oder anders ausgedrückt, weil wir dazu gekommen sind, dass man niemand eine Religion überstülpen darf, sondern jeder frei Religion wählen darf, haben wir das Zentrum und das Herz einer Kultur, nämlich eine transzendente Verankerung, privatisiert und, wenn man will, gesellschaftlich verloren. Kommt die Krise Europas daher, dass wir Gott zu einer Privatsache gemacht haben?
Also ich glaube, Sie haben verschiedene Dinge in einem Atemzug genannt, die ich unterschiedlich bewerten möchte. Die Trennung von Kirche und Staat bewerte ich uneingeschränkt positiv. Kirche und Staat haben ganz und gar unterschiedliche Aufgaben, die unterschieden werden müssen. Aber Kirche und Staat sind durchaus aufeinander bezogen, weil sie es mit dem gleichen Menschen zu tun haben. Die Säkularisierung hat man im Bereich der katholischen Kirche lange, lange Zeit ausschließlich negativ gesehen. Inzwischen gibt es beachtliche katholische Stimmen. Ich denke an einen Beitrag im Lexikon für Theologie und Kirche von Walter Kasper über die Säkularisierung, in der das sehr wohl im Negativen und im Positiven dargestellt wird. Das Dritte, ich glaube nicht, dass die Menschen areligiös geworden sind, sondern ich glaube, dass in jedem Menschen eine religiöse Antenne da ist. Ich glaube allerdings, dass vieles verschüttet ist. Ich denke an eine Stelle, die ich vor Jahren bei George Bernanos im Tagebuch eines Landpfarrers gefunden habe, wo er schreibt, man verliert nicht den Glauben. Er hört ganz einfach auf, dem Leben bestimmenden Inhalt zu geben. Das heißt, viele Leute sind überhaupt nicht kritisch oder gar feindlich dem Christentum gegenüber eingestellt. Aber sie leben, wie einmal formuliert worden ist, als ob es Gott nicht gäbe. Gott ist nicht eine Realität in ihrem Alltag. Aber ich glaube nicht, dass Menschen areligiös geworden sind und überhaupt nicht mehr ansprechbar sind. Wir müssen sie abholen, wo sie sind. Wir müssen sie ansprechen in einer Sprache, die sie verstehen. Hermeneutik, die Lehre vom Verstehen, ist heute von ganz entscheidender Bedeutung. Pastoraltheologen sind gefragt, weniger Dogmatiker, wobei ich jetzt damit nicht negativ über Dogmatiker reden will. Priester und Philosophen und Theologen, die die Sprache der Menschen sprechen und mit dem Alltag der Menschen und ihren Bedürfnissen und Herausforderungen und Belastungen und Ängsten vertraut sind, die sind gefordert in der heutigen Zeit, wenn das Christentum nicht zu einer Minderheit werden soll.
Aber die These von Delp, Gott gehört in die Definition des Menschen, die unterstreichen Sie sicher. Aber wie könnte man das vielleicht noch konkreter umsetzen?
Also die unterschreibe ich voll und ganz. Ich glaube, dass der Mensch von Gott geschaffen ist, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Ich glaube, dass wir von ihm ausgehen und dass wir auf ihn hin unterwegs sind, dass wir frei sind, aber auch verantwortlich für unser Tun und Lassen. Aber ich habe formuliert, ich glaube, das ist kein Widerspruch zu moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnis, zur Evolution in der Biologie und in der Kosmologie beispielsweise. Und vielleicht verstören wir deswegen so viele, weil wir meinen, das sei nicht miteinander in Übereinstimmung zu bringen und weil wir deshalb in Teilen der Kirche ablehnen, was naturwissenschaftliche Erkenntnis ist, was heute evident ist, was man überhaupt im Grunde nicht widerlegen kann, was aber überhaupt nicht widerlegt, dass die Welt und der Kosmos und der Mensch ein Geschöpf Gottes sind. Da muss man scheiden und darf nicht Fragen unseres Glaubens wirklich in Gegensatz setzen zu evidenten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.
Das war der erste Teil der Radioakademie, die christlichen Wurzeln Europas, sind sie noch zu retten, von und mit Pater Eberhard von Gemmingen. An selber Stelle hören Sie in einer Woche den zweiten Teil. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen ganz herzlich Pater Max Krapabianca. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.